Hallo, hallo, Stefan.
Tschüss.
Diffuse Beschwerden, Episode 3. Was ist unser Thema heute?
Ich würde fast von einem Jubiläum sprechen. wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Und zwar geht es heute um Eifersucht. War das deine Idee oder war es meine Idee?
Es war meine Idee.
War das deine Idee? Warum ist es deine Idee gewesen?
Dass Weil über ich glaube, dass das ein bisschen ein Triggerthema von dir ist. Und die gerne ärgert.
Ja, tatsächlich. Die Marina hat irgendwann, nachdem wir unsere ersten beiden Episoden aufgenommen gehabt haben, also für alle, die vielleicht zum ersten Mal gerade zuhören, in unserer ersten Episode haben wir uns damit beschäftigt, warum man eigentlich keinen Podcast starten sollte. Mhm. In Episode 2 haben wir uns angeschaut, ob Frauen unserer Meinung nach die besseren Führungskräfte sind oder nicht. Und jetzt in Episode 3 hat dann die Marina gesagt, sie würde eigentlich ganz gerne über das Thema Eifersucht sprechen. Und weil du sagst, du würdest mich gerne ein bisschen aus der Reserve locken vielleicht, es stimmt natürlich. Ich merke, ich bin ein eifersüchtiger Mensch.
Ja.
Aber bevor wir über den Adelmann-Fall sprechen, wie siehst denn du das? Wie geht es denn dir?
Mit Eifersucht? Mhm. Also ich war als junge Jugendliche sehr eifersüchtig. Ich meine, gut, definieren wir mal, über Eifersucht sprechen wir dann. Wir sprechen von der Eifersucht in Beziehungen.
Ich würde
sagen. Ja, wir sprechen von der Eifersucht in Beziehungen. Und als junge Jugendliche war ich definitiv sehr, sehr eifersüchtig. Also da habe ich ständig allen unterstellt, dass sie mit meinem anders was haben oder was weiß ich. Ja, das habe ich abgelegt im Erwachsenenalter. Ich bin absolut nicht eifersüchtig, würde ich von mir behaupten.
Wie schafft man sowas komplett abzulegen? Also was hast du da einfach gesagt, du bist heute aus der Tür rausgegangen und hast gesagt, ab heute bin ich nicht mehr eifersüchtig?
Nein, ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her, aber ich bin sehr alt. Ich kann mich an keine Zeit mehr erinnern im Erwachsenenalter, wo ich jemals eifersüchtig war. Und das einfach, weil, wie ich glaube, irgendwann dieser Selbstwertschalter umgelegt ist und ich einfach gesagt habe, na gut, jeder, der halt zum Beispiel aus einer ausgemachten monogamen Beziehung unbedingt heimlich ausbrechen möchte, der mit mir in einer solchen ist, der hat halt Pech gehabt, dann bitte. Also ich bin der Meinung, man kann niemanden aufhalten, der irgendwas mit wem anders machen will. Und das sehe ich gerne, dass meine Aufgabe ist. Ich finde, eine Beziehung ist schön, solange beide freiwillig gern da sind. Alles drumherum ist eh schon nicht mehr okay. Also wenn jemand tatsächlich rausgehen will und machen, dann bitte. Das ist wirklich meine Grundeinstellung. Man kann das weder verhindern, meiner Meinung nach, noch und vor allem nicht durch eifersüchtiges Verhalten.
Was wird, glaubst du, weil du vorhin gesagt hast, die junge jugendliche Marina war damals eine sehr eifersüchtige Person. Wie wird sie, glaubst du, jetzt reagieren, wenn sie dir das sagst? Wird sie das verstehen?
Ja, ganz sicher.
Ja?
Ja, ja, sie wird wahrscheinlich sagen, naja, das war sie eigentlich eh, aber ich kann mir halt nicht helfen, ich bin halt eifersüchtig. Mhm. Das ist ja eine Emotion wie jede andere. Wie oft bin ich grantig? Ständig. Ich bin ständig grantig. Und ich kann mir halt nicht helfen. Das ist halt, da hat man halt eine Emotion. Und ich kann oft ganz schlecht aus meiner Haut raus. Das ist ein Problem, das habe ich sicher. Aber ich bin halt nicht eifersüchtig. Das ist das Gute dran.
Ich finde, du hast zwei sehr interessante Sachen gesagt. Das erste ist, du hast vom Selbstwert gesprochen. Und ich habe ja, also die Eifersucht als Thema kenne ich. Die romantische Eifersucht in einer Beziehung ist für mich relativ was Neues. Und seitdem ich mit dir zusammen bin, versuche ich mich auch stärker, weil du dich sehr stark mit dir selbst beschäftigst, beschäftige ich mich auch sehr stark mit mir selbst.
Ich bin summiert.
Ich weiß, du bist summiert. und ich habe mal versucht, auch natürlich dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und das ist genau das, was du sagst. Eifersucht ist im Prinzip ja nichts anderes als ein bisschen ein angeknackstes Selbstwertgefühl. Und wenn du ein gutes Selbstwertgefühl hast, zumindest laut dem schlauen Videos, den man auf YouTube findet und so weiter, ist man am ersten dazu geneigt, nicht eifersüchtig zu sein.
Ja. Ich meine, die schlauen Videos habe ich nicht gesehen, aber in meiner Erfahrung ja. Dann gibt es halt natürlich wahrscheinlich den Sonderfall, ich habe extrem schlechte Erfahrungen gemacht, eigentlich ein gutes Selbstwertgefühl, aber dann halt zwei, dreimal an die falsche Person geraten und dann halt gebranntes Kind. Das gibt es, glaube ich, auch.
Also im Prinzip, die Eifersucht ist ja wirklich die Angst davor, jemanden zu verlieren, so ganz banal es jetzt da klingt.
Ja.
Also dieses einfach mit einem Verlust nicht umgehen zu können. Das ist ja so ein bisschen, oder?
Ja, aber ist es nicht, jemanden zu verlieren an jemanden anders? Ist es nicht ein bisschen dieses Inanspruchnehmen der Person? Mhm. Weil es ist ja, hat man dann generell Angst davor, dass jemand die Beziehung beendet? Mhm. Oder hat man eifersüchtige Angst davor, dass jemand die Aufmerksamkeit, die Liebe, die Zuneigung, die körperliche Zuneigung mhm. wem anders gibt als einem selbst?
Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich gar nicht beantworten. Weiß jetzt gar nicht, was das Lehrbuch sagt über das Thema. Ich weiß es wirklich nicht. Also,
was sagst du?
Eifersucht, man ist, glaube ich, auf etwas oder jemand anders eifersüchtig. Das heißt, glaube ich, es geht schon eher darum, die Liebe verlieren, die Zuneigung verlieren und woanders hin kanalisieren, was man dann nicht selbst ist.
Das glaube ich nämlich auch.
Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es da diejenigen, die jetzt gerade uns zuhören und sagen, nein, es gibt andere Formen von Eifersucht. Genau. Also ich habe was Spannendes bemerkt. Also, mein grundsätzlich ist es ja, es ist ein komisches Gefühl, wenn es, ich meine, du kennst das ja aus, du hast es ja nicht erlebt, sondern du kennst ja das Gefühl auch. Es ist ein schieres Gefühl, das durch deinen Körper durchgeht. Irgendwie, wenn du so eine Eifersuchtsdenke drinnen bist, du merkst, also oft finde ich oft einmal, wenn es so wie in deinem Hirn wirklich Duelle stattfinden. So die Ratio auf der anderen Seite versus irgendeine Form, irgendein anderes Areal vom Hirn, das sagt,
das habe ich ständig. Du weißt ja, wie funktioniert. Genau. Das habe ich, wenn ich in ein Flugzeug einsteige und das habe ich, wenn ich nachts schlafen gehe. Also.
Und ich habe auch eine spannende Erfahrung gemacht. Müsst ihr wissen, welche spannende Erfahrung gemacht hat?
Hau raus.
Dass ich mir immer gefragt habe, wann bin ich eigentlich eifersüchtig? Ich habe gemerkt, es wird weniger. Aber ich versuche immer zu verstehen, wann bin ich eifersüchtig? Und ich merke, dass das kaum bis gar nicht mit deinem Verhalten zu tun hat. Mhm. Also wenn ich eine Phase habe, wo ich irgendwie kann, oder eine Phase klingt, ich habe keine Phasen, weil ich eifersüchtig bin, Phasen, wo ich nicht eifersüchtig bin und hin und wieder ein Punkt, wo ich einfach kein gutes Gefühl habe. Und das hat kaum was mit deinem Verhalten zu tun. Mhm. Das hat viel eher was damit zu tun, wie es mir in einer Situation geht.
Ja, das ist ja
alles. Das heißt, wenn ich so quasi in einer guten Phase bin, wo ich, und das hängt stark mit dem Selbstwertthema zusammen, wenn du mit dir selbst nicht zufrieden bist, dann fängst du auf einmal zum Zweifeln an Dingen, wo es eigentlich objektiv nichts zum Zweifeln gibt. Und das ist eben dieser Ratio-Kampf. Von hin und wieder habe ich echt das Gefühl, ich sitze dann da und bin, was ist, bist du wie Passagier, du schaust, was mit dem Zuhörerinnen und Zuhörer sehen sie es natürlich nicht, aber du schaust mit den Augen nach oben Richtung Hirn.
Du kannst deine Augen nicht unabhängig voneinander bewegen, gell? Das haben wir jetzt gerade gesehen, das ist voll unheimlich.
Und da drinnen wird eifrig diskutiert.
Ja.
Und du denkst irgendwie, okay.
Ich möchte zum Thema Selbstwert noch was sagen, weil du das gerade gleichgesetzt hast in dem Satz mit, wenn man einen geringen Selbstwert hat, wenn man mit sich selbst nicht zufrieden ist. Ich möchte das nicht gleichsetzen. Ich bin mit mir selbst in wenigsten Fällen zufrieden, aber trotzdem habe ich ein gutes Selbstwertgefühl. Nur, dass man da keine unrealistischen Selbstwertgefühle erwarten kann.
Dann ist es vielleicht einfach falsch ausgedrückt. Aber eher dieses, du bist so stark von jemandem emotional abhängig, weil du vielleicht nicht in der Lage bist, wenn du danach bist, dass du gut über die Runden kommst.
Ja, genau.
Das ist das, wenn das vielleicht fehlt. Und das ist wirklich für mich eine spannende Erkenntnis gewesen, weil ich gedacht habe, ich würde es mal verstehen, wann ich eifersüchtig bin. Und da war wirklich ein bisschen so, wie es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass das kaum was mit dem Verhalten von einer anderen Person zu tun hat. Mhm.
Aber was ist deine Angst, wenn du eifersüchtig bist? Also ich habe immer, ich kann mich erinnern, damals, wie ich eifersüchtig war, ich habe einfach Angst gehabt, dass mein Freund hinter meinem Rücken mit wem anders was hätte. Was war im Endeffekt, aber das hätte ich nicht beeinflussen können. Also völlig egal, das ist ja Jugendliebe gewesen, aber trotzdem hat sie bewahrheitet. Also vielleicht war mein Instinkt da gar nicht so daneben und ich war eigentlich gar nie eine eifersüchtige Person, sondern einfach nur emotional intelligent in dem Fall. Aber ich war auch schon sehr eifersüchtig, muss ich sagen. Mhm. Ja, und das war meine Angst. Mich interessiert, was bei dir da dahinter steckt.
Also ich glaube, dass es bei mir starker Verlustthema ist, mit einem gewissen Anteil Eifersucht. Das klingt jetzt vielleicht komisch. Was ich damit sagen will, ist, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es hin und wieder Eifersucht. Das ist genau, was du gerade gesagt hast. Mit wem anders was haben und so weiter und so fort. Das ist das eine. Aber öfter ist es eher die Angst davor, den anderen zu verlieren. Mhm. Was jetzt nichts mit Eifersucht, wirklich nichts mit Eifersucht zu tun hat. Aber nachdem du es ja oft hast, Eifersucht hängt schon stark mit Verlustangst zusammen, ist aber nicht die einzige Form von Verlustangst. Du kannst einfach so Angst haben, davor das, was jetzt gerade klasse ist, zu verlieren, das ist gar nicht so sehr an jemanden anders verlieren. Mhm. Und bei mir ist es nicht immer Eifersucht. Also es klingt jetzt so, wenn es ständig ist, aber wenn es mich wenn es mir mal erwischt, merke ich, dass es nicht immer Eifersucht ist. Das ist eher die Angst davor, das, was du jetzt gerade sehr, sehr wertschätzt, nicht mehr zu haben. Und da denke ich zumindest in meinem Hirn nicht an eine andere Person, Mann, Frau, was auch immer.
Ja,
Space Alien. Quasi. Einfach ein klassischer Verlustangst. Und hin und wieder, und das ist eher die Ausnahme von der Regel, ist es wirklich Eifersucht. In dem Sinn, wie wir gerade vorher besprochen haben, dass man sagt, andere Person und die andere. Aber bei mir ist es eher die Verlustangst. Aber beides, und das war, wie ich dann angefangen habe, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, beides hängt halt sehr, sehr stark mit dem gleichen Thema zusammen, das du halt gerade vorhin angesprochen hast. Eben dieses Selbstwertthema. Ja. Zu sagen, okay, so wie es du, ich meine, du sagst das ja in einer sehr, sehr rationalen, nüchternen Art, aber es stimmt ja, dass wenn du sagst, du kannst das nicht kontrollieren, du kannst nur kontrollieren, wie du selbst mit der Situation umgehst, und selbst wenn der Fall eintritt, wie gehst du damit um? Ja. Wie kommst du damit klar? Bist du derjenige, der sagt, okay, zumindest ich bin mir selbst, werde ich mich immer unterstützen und so weiter, oder hast du Angst davor, dass dir das zerreißt?
Genau, ist es dieses, oh Gott, mein Leben ist vorbei, genau. Oder ist das, ja okay, ich werde es realistischerweise überleben.
Und die 100.000 Schritte dazwischen, die oder die Stufen.
Ja, genau. Aber die Frage ist halt, ist es eher an, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei, genau. Oder ist es eher an, ja gut, ich weiß, wenn es scheiße ist, ich werde es überleben.
Was soll
darf man scheiße sagen im Podcast?
Ich glaube, man muss scheiße sagen.
Oder ist das ein Problem? Haben wir da schon ein bisschen ein amerikanisiertes System?
Ich glaube nicht.
Ja, fuck, scheiße. Dreck.
Du musst es jetzt sagen, du musst ja nicht die Spotify-KI jetzt da, oder iTunes-KI oder was auch immer ausreizen, dass uns dann blockieren. Ja,
vielleicht kann man noch ein Beep drüber setzen.
Ja, das wissen wir nicht, wie das funktioniert.
Na, dann nicht. Dann bleibt es drin.
Du könntest. Nein, wurscht. Vielleicht schaffen wir es bis zur Episode 4, dass man ein Beep
drüber. Man merkt, dass ich müde bin, schafft 10 Minuten beim Thema zu bleiben.
Was soll ich sagen? Was ich sagen wollte, ist, was die Verlustangst betrifft, es ist nicht, zum Beispiel bei mir, das ist auch recht spannend, null Sorge, dass ich das nicht alleine, dass man nicht alleine wieder unten kommt. Ja. Also ich habe so einen deepen Trust in das, dass ich sage, okay, das wird immer funktionieren.
Ja, du kommst da schon einige Jahre alleine die Runden. Also das ist
ja. Und das wird immer funktionieren. Also das ist nicht, bei mir ist es eher so, der Verlust von einer gewissen Langweiligkeit.
Überhaupt
nicht. Okay, was auf die Uhr schaust.
Nein, ich bin so müde, ich versuche gerade die Augen offen zu sehen, merke, dass ich schon die ganze Zeit die Augen zu habe.
Bei mir ist es eher so dieses
Langweilige.
Es ist eher so dieses. Der Verlust von einer Vorstellung.
Ja.
Wie es sein kann.
Also, ja, voll.
Und das ist bei mir wirklich das Lustige. Also, das hat wenig mit einem anderen Menschen zu tun, sondern eher dieses. Das Hirn baut gewisse Szenarien und sagt, okay, das könnte sein, das könnte sein, das kann cool sein, das kann cool sein.
Mhm.
Und das vielleicht nicht zu haben. Ja. Das ist das eher. Weil so wie du sagst, zumindest so viel Pragmatismus habe ich auch in mir drinnen.
Ja.
Wenn wer anders wo ist, dann kannst du das eh nicht steuern.
Vielleicht bin ich ja schon abgebrüht. Das fällt mir jetzt auf.
Ja,
wenn du so sprichst, na doch, ich habe doch schon einige Beziehungen hinter mir. Ja. Das klingt jetzt furchtbar. Die Welthure Babylons.
Das ist dann Episode 4, die Welthure Babylons.
Ja. Nein, aber einfach, wenn man das halt öfter und öfter macht, dass man sich da schon natürlich eine gewisse Zukunft vorstellt, weil warum ist man sonst in einer Beziehung mit jemandem?
Ja.
Und man es halt öfter und öfter mal überlebt, sonst zu Ende geht, dann denkt man sich irgendwann, na gut, okay.
Next Szenario,
please. Next. Ja. Wie bei MTV. Next.
MTV Next, ja. Das letzte Aufbäumen auf dem Fernsehsender, aber ja.
Lustig.
Und auf jeden Fall, was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass Eifersucht vielleicht sogar mehr als vieles andere wirklich ein guter Anreiz sein kann, damit du dich mit dir selbst beschäftigst. Weil es einfach wirklich ein klasse Gefühl ist. Also dieses, ich weiß nicht, andere beschreiben es vielleicht anders, aber dieses, wenn es dir vom Magen rauf hochsteigt und fast ein bisschen wie wenn wer ein bisschen auf den Brust drauf sitzt.
Vielleicht hast du was Komisches gegessen.
Nicht
Eifersucht.
Ja, na doch.
Weil bei mir ist das was anderes, wenn ich eifersüchtig bin. Ich bin jetzt allgemein ein sehr kopflastiger Mensch, wenig Körper.
Ja, Marina hat einen Riesenkopf.
Riesigen Kopf.
Aber
10 Kilo Schädel.
Wobei das ist es.
Ist das ein normales Gewicht?
Ja, sicher.
Okay, na gut. bei mir ist es anders. Wenn ich wirklich eifersüchtig bin oder mich in so Gedankensachen verstrickt, das ist ein reines Kopfding. Da kann es sein, dass ich Kopf wegkriege von lauter Nachdenken.
Okay.
Aber nie, es steigt mir das Morgen auf,
okay.
Was auch immer gefühlt. Weil du gesagt hast, wo ich gerade vorher noch einhaken wollte, es ist die Angst, jemanden zu verlieren. Ich glaube tatsächlich, dass ausgelebte Eifersucht, also irgendwelche sinnlosen Eifersüchteleien, der allerschnellste Weg ist, dass jemand loslässt dann tatsächlich. Ja. Also das ist dann so ein bisschen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja. Man hat Angst davor, jemanden zu verlieren, macht dann ganz, ganz viele irrationale Dinge und verscheucht dann vielleicht eine Person. Ja. Nicht, dass mir jemals passiert wäre, aber...
Und für mich dann wieder bestätigt.
Genau.
Weil ja, ja natürlich. Okay. Weil ja dann im Nachhinein kannst du nicht mehr sagen, ja, ich habe sie damals schon gewusst, dass man quasi meine Eifersucht gerechtfertigt
ist. Man wird alleine geboren und man stirbt alleine.
Lebenshart.
Lebenshart.
Nein, aber und auf jeden Fall, was ich wirklich gemerkt habe, ist, das klingt jetzt so, wie wenn ich so Chaka und super geil und nutze einfach die negative Energie und wenn sie was Positives haben. Aber es ist wirklich ein bisschen so, dass du sagst, schau her, wenn die dieses Gefühl, und es ist ja wirklich schwer, dieses Gefühl zu durchbrechen. Also da gibt es ein paar so Techniken, die wir auch gesehen habe ich mir ein bisschen nochmal eingelesen, wie kannst du wirklich versuchen, dein Hirn auf einen anderen Pfad zu bringen, wo es ein bisschen lockerer ist, wo du über die Sachen nicht Gedanken machst und so weiter. Mhm. Und ich verliere leider heute so oft den
Fokus. Ja, du bist auch müde. Ich bin auch müde. Das ist eine komische Konstellation. Aber ich finde es, mach weiter. Ich finde die Sachen, die du sagst, gar nicht so blöd.
Nein, auf jeden Fall habe ich einfach gemerkt, vielleicht komme ich, finde ich wieder zurück, dass dass du das schon relativ gut steuern kannst, also wenn dir das Gefühl zu überwältigen droht, mhm, dass du da versuchst, für dich das zu erkennen, das ist ein bisschen so, ich habe ja so die große Vorstellung, ich glaube, du kannst das sogar ein bisschen, luzide Träume zu haben.
Ja.
Das geht ja sehr, sehr stark um Sachen erkennen, wann erkenne ich das aufgrund von gewissen Mustern,
ja,
und wie geht er damit um. Und das ist für mich auch so ein wesentliches Thema. Du kannst Eifersucht erkennen, wenn der Körper gerade beginnt, eifersüchtig zu werden.
Ich glaube ja viele Emotionen. Das ist wie mit mir, wenn ich halt Angst habe vor irgendwas. Ja. Das lasse ich ganz, ganz früh erkennen. Nur oft einmal ist der Alltag halt so stressig, dass du diese Sachen übersiehst und dann kommst du rein. Es ist schön, so reflektiert zu sein und ich versuche es wirklich oft. Aber immer geht's halt nicht. Irgendwas wollte ich jetzt auch sagen, ich habe auch wieder den Faden verloren. Cool, einer von uns beiden sollte in Zukunft wirklich wach sein, wenn wir das machen. Zumindest einer. Ich glaube, es funktioniert, wenn einer wach ist und der andere müde.
Mhm.
Beide müde, schwierig.
Aber das ist das verdammte Berufsleben.
Ich weiß, es ist das Leben allgemein, ja, aber das Leben noch probiert.
Also wir suchen ja händeringend nach Leuten, die im großen Stil in unserem Podcast Werbung machen wollen, damit wir beide endlich in unsere Arbeit gehen können, endlich in die Arbeit gehen können und dann so Hollywood-esk alles auf den Boden zu werfen und zu sagen, ich kündige. Ich
kündige!
Und dann rauszugehen und zu sagen, ich lebe jetzt vom Podcasten.
Ja, mit erhobenen Mittelfingern rückwärts raus moonwalken.
Du weißt, wie wenig Sachen ich gleichzeitig kann.
Ja, das du lass dich aber rein.
Nein, ich kann nicht.
Ich würde über den Hund drüber fallen, weil er ist dauernd irgendwo zwischen meinen Beinen.
Jetzt fragen sich natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer,
Welcher Hund?
Ihr habt noch nie von einem Hund gesprochen. Und ja. Stefan, macht dich der Hund eifersüchtig? Das habe ich wieder vor.
Ich habe jetzt neuerdings einen Hund, der ist nicht eifersüchtig. Bist du auf den Hund eifersüchtig?
Nein, gar nicht.
Okay.
Er füllt mich zutiefst mit Joy und Freude.
Nach dieser Marie Kondo-Ausmist-Methode, does it bring you joy? Ja, wir werden den Hund so schnell nicht ausmisten.
80% Marina, 20% wir haben einen Hund aus dem Tierheim geholt. Er heißt Josef.
Er heißt Josef, ne?
Das ist sein wirklicher Name. Er schaut ewig alt aus. Er heißt ewig alt, er heißt Josef. Aber er ist erst 1,5 Jahre alt.
Aber ich glaube, das sollte nicht zum Hunde-Podcast werden. Das langweilt die Leute,
was glaubst,
die kennen Josef.
Ja, aber was glaubst, wenn Leute, es gibt ja tatsächlich den Fall, dass Leute auf Tiere oder andere Dinge eifersüchtig sind.
Ja. Ich glaube, dass zur Grundeifersucht kannst du ja auf alles haben. Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Fußball. Fußball ist ein Thema.
Danke.
Ja, absolut. Aber wenn ich jetzt vielleicht eine eifersüchtige Person wäre und du würdest viel Zeit, verbringst viel Zeit mit Fußball und fußballrelevanten Dingen, dann kann es ja schon sein, dass ich auf einen Sportart eifersüchtig werde. Also Stefan, Fußball oder ich?
Ja. Ja, der Klassiker, ja.
Ja.
Also unterm Strich geht es halt einfach darum, wo liegt die Aufmerksamkeit? Also wem schenkst du die Aufmerksamkeit? Schenkst du es einer anderen Aktivität oder deinem Partner? Wobei da oben ja auch wieder sagen muss, wenn du so stark von der Aufmerksamkeit abhängst, ist ja auch schwierig.
Ja.
Deswegen erst wenn du von der Abhängigkeit, also von der Aufmerksamkeit so abhängst, dann stellst du den Partner oder die Partnerin vielleicht erst vor solche Entscheidungen.
Ja,
und damit beantworten wir uns ja auch gerade ein bisschen so selber das, die Frage, was für andere Formen von Eifersucht gibt es auch noch.
Aber du hast ja gesagt, es wird besser bei dir.
Ja.
Vielleicht sollte man das Ganze mal in Richtung, wie, wenn man selbst eine sehr eifersüchtige Person ist oder vielleicht einen eifersüchtigen Partner hat, wie geht man damit um?
Was mir wirklich, also ich habe ganz häufig, kennst du das von, aus der Schule heraus, wenn du so ein Lehrbuch gehabt hast und dann hast du so durchgeblättert, dann hat es immer diese Übungen gegeben. Mathebirgel oder was auch immer, bei uns im BWL-Buch und solche Sachen. Und ich habe die liebend gerne übersprungen.
Ja,
Übungen, weil ich mir gesagt habe, wenn interessieren, Übungen interessiert mich überhaupt nicht.
Ja.
Ich habe halt mal in den zwei, drei Büchern, die ich erst gelesen habe im letzten Jahr zu dem Thema, habe ich zum ersten Mal versucht, diese Übungen zu machen. Und so banal es klingt, die Übungen helfen dir wirklich, den Gedankenkreislauf zu durchbrechen. Herzugehen und zu sagen, schau mal, woher kommt das Gefühl jetzt da?
Mhm.
Erstens einmal,
mhm.
gibt es irgendeine Form von rationaler Erklärung für das, was du dir gerade anfängst durchzuspinnen? Wenn du sagst, ja, dann wird es schwierig, dass du den Gedankengang vielleicht durchbrichst, weil es dann wirklich einen rationalen Grund dafür gibt. Wenn du merkst, okay, du tust da rein irgendein Szenario aufbauen, von dem du nicht weißt, ob es irgendeine Substanz hat, dann ist dieser wichtige Moment, dass du da versuchst, dein Hirn zu unterbrechen. Und da gibt es wirklich großartige Übungen. Da gibt es wirklich großartige Übungen, indem du zum Beispiel hergehst. Ich meine, es gibt viele Sachen, du kannst rausgehen und Sport machen, versuchen, die dadurch abzulenken.
Kannst deinen Hund zulenken?
Ich habe zum Beispiel eine ganz lustige Übung kennengelernt, und zwar die Vorstellung, du fährst mit einem Auto eine ewig lange gerade Straße entlang.
Car Simulator.
Und hinten, quasi aus dem Kofferraum heraus oder auf deinen Dings,
hängt der Liebhaber deiner Freundin.
Nein, liegt ein Sack mit Sand, der aufgeschnitten ist. Und während du mit dem Auto entlangfährst, rinnt hinten der Sand raus.
Ja.
Und diese Vorstellung, da entlang zu fahren und der Fokus auf diesem Sand, das Blut des Liebhabers, deines Partners.
Deiner Feinde.
Nein, das kann einfach dir helfen, die Aufmerksamkeit ganz woanders hin zu verlagern.
Ja,
und plötzlich der Gehirn, andere Gehirngegenden wieder vermutlich zu, keine Ahnung, zu stimulieren.
Das ist wahrscheinlich das Schäfchenzählprinzip.
Ja, es ist wirklich,
so dermaßen einfaches und stoisches Denken, dass einfach, das geht einfach hin.
Und da gibt es ja, da habe ich dann auch gelesen, gibt es eben sehr, sehr viele Varianten, wie du zum Beispiel eben identifizierst für dich Tätigkeiten, wo du wirklich Raum und Zeit ein bisschen vergisst.
Ja.
So wie, ich meine, das merke ich bei dir ganz stark, wenn du malst, zeichnest.
Oder
wenn du laufen gehst.
Ja.
Wobei, ich merke es ganz stark, wenn du zeichnest, du trinkst du in der Situation nichts, du sitzt oft einmal eine Stunde her. Das klingt jetzt so blöd, aber das ist bei mir ein bisschen, wenn ich FIFA zocke.
Ja.
Das ist wirklich, ich merke dann die Zeit nicht in der Situation. Aber mein Hirn ist dann so fokussiert auf das, da gibt es keinen Platz für irrationale Eifersucht.
Für Links- und Rechtsgedanken.
Ja, wirklich,
und das ist so angenehm. Ich finde, man hat so selten diesen geistigen Leerlauf in unserem Alltag, in meinem Alltag zumindest. In der Arbeit habe ich das auch nicht. Da denkst du, wenn du einen Task erledigst, an 17 an.
Genau.
Und ja, stimmt, wenn ich laufen gehe oder wenn ich zeichne, das sind meine zwei Dinge. Nur das Problem ist halt, zum Laufen gehen oder Zeichnen brauche ich vorher schon eine gewisse Ruhe, dass ich es überhaupt mache.
Ruhe, ja, sehr.
Ja.
Oder
halt
einen Schweinehund,
dann ist es halt
der
so
dann
ein Teufelskreis.
Ja. Aber das ist auf jeden Fall für mich extrem spannend gewesen, einfach diese einmal zu verstehen, was ist die Eifersucht. Und ganz, ganz häufig ist es eben, was Irrationales. Und vor allem hat es wenig mit deinem Partner zu tun.
Ja.
Weil du halt wirklich sagst,
wenig, meistens nichts.
Ja, meistens nicht.
Außer natürlich, es gibt schon gerechtfertigte Eifersucht,
das muss man jetzt auch sagen. Genau, das würde ich auch sagen, aber es hat insofern mit dem Partner was zu tun, der Partner macht etwas und man interpretiert es falsch.
Ja.
Und deshalb, das ist das, was ich meine, es hat indirekt was mit dem Partner zu tun.
Ja.
Nur meistens hat es damit zu tun, wie nimmst du Sachen wahr?
Ja.
Klammern wir jetzt wirklich aus, dass es eine ganz berechtigte Eifersucht gibt, weil, keine Ahnung, der Partner dich betrügt oder was auch immer. Aber meistens oder ganz oft ist es ja wirklich dieses Irrationale, wo das Hirn mit dir abfährt. Und allein das zu identifizieren, und ich weiß nicht, ich kenne den Spruch, fällt mir gerade nicht ein, aber es gibt ja dieses, wenn du quasi den Geist kennst, dann macht er da keine Angst mehr. Das ist jetzt, oder vielleicht entwickelt gerade
ein Spruch. Ja.
Nein, wirklich, also dieses, wenn du weißt, dass das jetzt gerade...
Da habe ich mal so einen gruseligen Rat gekriegt dazu. Ich träume ganz oft, dass ich in einem Raum bin oder in einer Wohnung oder sowas ähnlichem und ich merke, irgendwas stimmt dann nicht. Die Situation ist mir unheimlich. Okay? Obwohl ich nichts sehe, was mir wirklich Angst macht. Das ist, vielleicht ist es hinter mir oder wie auch immer. Und da habe ich wirklich mal den Rat gekriegt, wenn du gerade checkst, dass du träumst und es macht mir so viel Angst, dass ich es noch nie gemacht habe oder geschafft habe, dann schau dich einfach mal um. Dreh dich mal um. Schau mal, was hinter dir wirklich ist. Weil dann kann es sein, dass sich diese ganze Angst und dieser ganze Traum in Luft auflöst. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Ich habe es mir noch nie traut, beziehungsweise checke ich einfach nie, dass ich traum gerade, wenn ich das habe. Mhm. Aber ja, spannend. Ja, aber es ist so, natürlich, kennst du deine Angst, und das ist ja meine Erfahrung, zerlegst du deine Angst in ihre kleinsten Bestandteile, kommst du irgendwie drauf, was ist denn die Wurzel der Angst?
Genau.
Dann ist es natürlich viel leichter, da rational zu bleiben.
Ja. Bei absolut.
Irrationalen Dingen, wie Eifersucht das meistens ja ist.
Und das hat er ganz stark, ich meine, du kennst ja auch dieses Buch, wo es darum geht, allgemein, du bist ja in der Allgemeinbildung deutlich besser geschult worden,
als wenn
es um Psychologie zum Beispiel geht. Also eben die ganzen Prinzipien vom Erwachsenen-Ich, das du in dir trägst, das eigentlich ein sehr rationaler Mensch ist und gleichzeitig halt sehr viel von deiner, von deiner Sozialisierung, von deiner Erziehung halt mitschwingt und so weiter. Und was man halt wirklich versuchen sollte, und das ist halt echt nicht immer leicht, aber das ist ein bisschen eine Übungssache, die zum, nicht, dass jetzt alles eitel Wonne ist, aber wo ich einfach merke, was mir sehr, sehr stark hilft, ist dieses Versuchen, den objektiven Hut aufzusetzen und zu sagen, okay, gibt es jetzt irgendwas, ja. wenn man sagt, nein, dann auch gleichzeitig zu sagen, das nicht hilft, wirklich zu sagen, selbst wenn das ist, du bist da für dich selbst, das musst du schaffen, du musst in der Lage sein,
ja.
Und das ist, glaube ich, dieses.
Aber das ist so oberflächlich, gell? Das reicht oft einmal nicht. Oft muss man sich wirklich hinsetzen und Gehirnen, wo kommt denn das her? Es reicht nicht, dass man sagt, okay, objektiv weiß ich, dass ich keinen Grund zur Sorge habe. Das reicht oft einmal nicht, wenn man so tief drin ist. Ich kann nicht von Eifersucht sprechen, auch von anderen Ängsten oder was man halt für Emotionen hat. Oft einmal reicht es nicht, dass man sagt, hey, objektiv ist es nicht. Sagt es jemandem, der Flugangst hat. Da weiß jeder, das ist sicher. Objektiv gibt es nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Und trotzdem übermannt die da die Angst. Da muss man sich wirklich mal hinsetzen, weil man jetzt sagt, man hat so eine intensive Emotion. Und man kommt da nicht raus durch einfache Techniken. Muss man sich halt mal hinsetzen, vielleicht auch mit professioneller Hilfe, wenn es gar nicht hilft. Und mal das Ganze so weit zerdenken, bis man bei der Ursache des Problems ist. Weil in meiner Erfahrung, und ich kann jetzt wirklich nur, ich bin keine Psychologin oder sonst was, ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, ist das Einzige, was eine Angst wirklich nachhaltig managt. Wirklich mal zur Ursache gehen und an der Ursache mal wirklich rütteln.
Also was man, glaube ich, damit ja auch ein bisschen zumindest sagen ist, es gibt die unterschiedlichen Ausprägungsstufen. Von ich habe eine leichte Form von Eifersucht bis hin zu wirklich einer manischen Eifersucht,
ja.
Wo du wahrscheinlich unterschiedliche Medikamente oder Werkzeuge brauchst.
Ja. Also
Medikamente im Sinn von jetzt nicht Pharmazeug, sondern einfach Maßnahmen, die du setzen musst. Aber es reicht oft schon mal, wenn man leichter zu einer Eifersucht, zu einer latenten Eifersucht leidet, hin und wieder diese Dinge sich durchzudenken.
Ja,
und sonst einfach laufen gehen oder irgendwas finden, was die ablenkt.
Ja. Wie soll sich deiner Meinung nach ein Partner verhalten, wenn man merkt, hoppala, mein Partner scheint mir eifersüchtig zu sein?
Also, wie soll sie Partner? Also, ich bin derjenige, der in der Situation.
Ja, aber was wäre deine Reaktion? Wenn du jetzt sagst, okay, ich denke jetzt
als der Stefan, der nicht eifersüchtig ist. Klar ansprechen. Bist du eifersüchtig jetzt gerade in der Situation?
Ja.
Und wenn du dann sagst, nein oder ja, und sag ich, okay.
Why though?
Nein, zum Beispiel, was hat jetzt gerade eifersüchtig gemacht?
Warum bist du gerade eifersüchtig? Ja. Mein Umgang war immer, und Eifersucht ist mir schon das ein oder andere Mal entgegengeschlagen, ich bin da ganz empfindlich darauf, und wie du weißt, ganz, ganz klare Grenzen zu setzen. Weil ich kann damit nicht umgehen, wenn mir Dinge mehr oder weniger unterstellt werden, auch wenn es nur unterschwellig ist.
Mhm.
Beziehungsweise versucht wird, irgendeine Einschränkung meiner Privatsphäre oder meines Selbst. Da bin ich ganz empfindlich drauf. Aber bist du der Meinung, das ist ein richtiger Umgang, ein halbwegs?
Du, ich sage mal, eine gewisse Schärfe ist immer ganz gut in Diskussionen. Ich bin überzeugt davon, also, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Partner hast, der sagt, hey und so weiter,
okay.
Was denn so Gedanken machen, das hilft dir vielleicht auch nicht, das tut in der Situation gut. aber es verleitet dich vielleicht nicht, dass du an den Kern einmal gehst. Mhm. Also ich glaube, wenn du zum Beispiel jetzt eine Partnerin, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Partnerin hätte, weil du bist in vielen Sachen sehr, 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 sehr radikal. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt aber zum Beispiel eine Partnerin hätte, die extrem auf, ganz gleich wie ich wäre, mhm. Das würde dann vielleicht in der Situation das leichter machen, aber das hilft dir nicht in der Situation. Sondern was du ja eigentlich willst, ist nicht mehr eifersüchtig sein.
Ja.
Und ich glaube, nicht mehr eifersüchtig sein schaffst du, wenn du dich sehr stark mit dem beschäftigst. Was ist das? Warum habe ich das? Wann tritt das auf? Was kann ich dagegen machen? Warum habe ich das überhaupt?
Ja.
Und ich bin zum Beispiel jemand, der braucht dann einfach eine klare Ansage. Mhm. Weil dann muss ich mich, dann verstehe ich das auch viel besser. Das klingt jetzt, wenn ich komplett begriffsstutzig wäre, weil es ist.
Ja. Weißt du, wie man? Ach, zum Thema klare Ansagen. Ich habe ja jetzt einen Hund.
Ja.
Und mit dem Hund muss man halt relativ klare Ansagen abliefern, weil sonst verstehe ich das nicht, wenn man mit dem halt irgendwas redet, wenn man was will von ihm. Und ich bin darauf gekommen, diese Hundesprache, diese sehr klare Befehle geben, übertragt sich ein bisschen auf mein Arbeitsleben. Mir hat mein Vorgesetzter jetzt schon dreimal gefragt, hey, redest du mit mir, wenn ich mit einem Hund sprich? Ja, also falls ich das mal mache, bitte korrigieren.
Was soll ich korrigieren?
Das meine Sprache, ich sprich mit jedem inzwischen, als wäre er der Hund, weil ich mit dem Hund am meisten sprich.
Okay.
Ja, es übertragt sich auf mein Arbeitsleben, wenn ich was brauche von jemandem, wie viel ist, als würde es ja. Dem Hund befehlen.
Okay.
Aber ich glaube, ähnlich habe ich reagiert auf Eifersucht allein. Nein.
Ja. Stimmt ja, weil man hat immer übertragen, einen Sinn irgendwo hingemacht. Aber wie gesagt, so viel mal dazu.
So viel dazu.
Ganz ist es, also, wenn ich vielleicht noch eine Frage an dich stellen darf.
Ja, ausnahmsweise.
Wir haben jetzt diesen Prozess von Young Marina, eifersüchtig, zu 27 Jahre alt, sitzt mir gegenüber.
Entschuldigung, ich muss dieses Young Marina eifersüchtig ein bisschen relativieren.
Das hast du selber gesagt?
Ja, das stimmt, aber ich will es ein bisschen relativieren, weil es wirklich ein so kurzer Ausschnitt aus meinem Leben okay. war. Ich war mal eifersüchtig, ja. aber nicht lang. Und nicht. Es ist schon sehr intensiv, aber.
Okay.
Ich bin, glaube ich, kein eifersüchtiger Mensch. Ja. Nie gewesen. Ja. Nur, das war halt eine Ausnahmesituation, okay. die mich getriggert hat.
Okay. Also hat es keinen umfassenden Prozess gegeben, um das mitzubringen, sondern.
Nein.
Okay.
Die Beziehung ist halt massivst schier in die Binsen gegangen.
Mhm.
Und das war mir eine Lehre. Ich war danach lang allein. Und mir gedacht habe, okay, nope. Ja, und das war mir insgesamt eine Lehre, glaube ich.
Mhm.
Und ja, einfach, wie gesagt, Selbstwert.
Es ist wirklich, das klingt so blöd, und das ist das, was ich jetzt auch noch sagen will. Es läuft wirklich darauf hinaus, sich die Baustelle anzuschauen.
Mhm.
Nicht, weil, was ich nämlich so irreführend finde, ist, dass die ganze Diskussion über Eifersucht viel zu sehr eine duale Geschichte ist. Es geht um zwei Geschichten. Es hat immer Partner und meine eigene Geschichte. Aber vieles, wie gesagt, hat zugrunde, dass du einfach vielleicht mit dem Gedanken nicht klarkommst, allein zu sein oder nicht mehr mit dem Partner zusammen zu sein. Was eigentlich eine zutiefst persönliche Geschichte ist, eine individuelle Geschichte ist.
Klar, warum kommst du alleine klar?
Und das, ich glaube, man oft mal dessen eben nicht vernachlässigen darf, wenn man eifersüchtig ist, dass man vielleicht irgendwo einen Selbstwert knickt. Das heißt nicht, dass man nicht ein selbstbewusster Mensch sein kann. Man kann in so vielen Bereichen ein selbstbewusster Mensch sein. Nur vielleicht gibt es irgendwo Facetten von einem Selbst, von einer Persönlichkeit, die einfach einen Knacks erlitten hat, was ja nichts Schlimmes ist.
Du wolltest mir noch eine Frage stellen?
Das war meine Frage. Also,
was war deine Frage? Das war ein sehr langes Statement.
Nein, wie dieser Prozess ausgeschaut hat, du hast gesagt, es war kein langer Prozess.
Achso, du hast die Frage nie ausformuliert.
Ja, weil du mir dann.
Ja, Entschuldigung, ich weiß, aber du bist dann wieder ausgedriftet. Okay.
Hat er dann gesagt, gut.
Wie geht das beim Kasperl? Nein, das ist nicht der Kasperl. Der ist so verabschiedet. Der rosa-rote Panther ist das.
Wir brauchen sowas, wir brauchen so viele Dinge. Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt uns treu, weil wir werden euch noch mit Intros, Outros, ich lege mir einfach aus dem Fenster, mit Intros, Outros, geilen Beep-Geräuschen zwischendurch, Beep. Vielleicht dazwischendurch geilen Einspielungen noch so richtig amüsieren.
Ja.
Ich glaube, wir haben es.
Ich glaube, wir haben es. It's a rap.
Wir sind, es ist ein Rap. Und wir sind der Beziehungspodcast, der keiner sein möchte.
Ja, wobei wir heute sehr beziehungslastig waren.
Findest du das gut?
Ja.
Oder bist du sehr indifferent?
Ich bin heute sehr müde.
Du bist sehr müde, okay.
Ich werde nachher bewerten, ob ich es gut finde oder nicht. Ja, was haben wir schon am Plan für die nächste Folge? Wir haben eine lange Liste.
Natürlich haben wir einen Plan.
Aber dann können natürlich wir haben wir einen Plan, wir verraten ihn noch nicht.
Was wir aber euch bitten möchten, da draußen, das sind immer die gleichen Dinge. Es wäre cool, wenn ihr, wenn ihr das gut findet, was wir beide da machen, wenn ihr das vielleicht weitererzählt. Weil je mehr Leute das hören, desto mehr sind wir zum Diskutieren.
Und desto geneigter sind diese großen Sponsoren, von denen wir gesprochen haben, dass sie endlich uns ansprechen.
Und uns ermöglichen, vom Podcasten zu leben. Und deshalb möchten wir euch auch recht herzlich bitten, wenn ihr Bock habt, dass ihr vielleicht, ob erst über iTunes oder keine Ahnung, Google Podcast oder wo auch immer hört, vielleicht so eine kleine Bewertung, ihr kennt es, jeder bittet darum, aber es ist doch wirklich wertvoll, dass wir es vielleicht einmal in die Charts schaffen, eine Rezension, solche Dinge sind alles wunderbar wertvoll, um damit das Ganze noch weiter wächst. Wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam mit euch noch viele weitere Themen besprechen. Oder zumindest wir zwar besprechen, ihr hört zu und ihr gebt uns dann Bescheid.
Also wir sprechen sicher noch ein bisschen. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.